Deutschlandfunk. Länderzeit.
Zur Länderzeit begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast im Münsterland, am Fuße der Baumberge, in dem kleinen Ort Darup. Darup hat gut 2000 Einwohner. Und wenn man sich hier umhört, dann fällt immer wieder ein Satz. Und dieser Satz heißt, unser Dorf ist aktiv. Hier ist immer was los. Und das ist nun wirklich ein interessanter Fall, wo ja doch sonst häufig vom genauen Gegenteil die Rede ist. Vom Dorfsterben, von Bevölkerungsverlust, vom Zerfall von Infrastruktur auch. Wir sind hierher gekommen, um etwas darüber zu erfahren, wie man Kultur und Begegnung im ländlichen Raum voranbringen kann. Es gibt dazu auch ein neues Programm, ein Förderprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen. Und dieser Ort, den wir genauer kennenlernen wollen, der alte Hof Schoppmann, gilt landesweit in gewisser Weise als vorbildlich. Die Frage dann für heute also, was macht eigentlich ein aktives Dorf aus? Woran hängt es, ob das Dorfleben gelingt? Dazu möchten wir gern dann im Verlauf der Sendung auch Ihre Erfahrungen mit einbeziehen. Und deshalb nenne ich die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons. Das ist 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal 00800 4464 4464. Und Sie können auch schreiben an länderzeit@deutschlandfunk.de. Ja, wir werden die Runde ja im Verlauf der Sendung genauer kennenlernen, wer heute gekommen ist. Aber vielleicht für den Anfang ein paar Stimmen. Woran merkt man, Frau Bunge, dass Ihr Dorf aktiv ist?
Wir haben ein sehr aktives Vereinsleben, zig Vereine, Organisationen, viele Leute, die auch in mehreren Vereinen organisiert sind.
Also Sie denken zuerst an Vereine. Und Sie, Frau Gottschalk?
Naja, auch die einzelnen Menschen, die hier leben. Wir haben viele aktive Menschen hier im Dorf, die einfach Spaß haben, sich auch an dem Dorfleben zu beteiligen.
Und was kommt Ihnen in den Sinn, Herr Heidbüchel?
Ja, im Dorf wird auch viel gesungen und ich denke mal, wenn man zusammenkommt und singt, wie heißt es so schön, lass dich ruhig nieder, böse Menschen haben keine Lieder.
Und Frau Kähler, was ist Ihr erster Gedanke?
Ich denke zuerst an den Kindergarten, der regelmäßig zu uns kommt und im Garten mit uns Naturschutzarbeit macht, den Garten angelegt hat, den Gemüsegarten pflegt. Es fängt also schon bei den ganz Kleinen an.
Also ein besonderer Ort und den wollen wir jetzt mit ein paar Eindrücken von außen gewissermaßen näher kennenlernen. Bettina Köster, was ist Ihnen aufgefallen?
Ja, ich bin gestern ein bisschen hier durch die Straßen geschlendert und es ist zum einen sehr beschaulich hier, also sehr viel Grün, rote Klinkerbauten, so wie man das aus dem Münsterland kennt. Also man hat wirklich auch das Gefühl sofort, es fühlt sich so heimelig an und es gibt auch etwas Infrastruktur, ein paar Banken sind da, der Friseur. Heute Morgen fuhr hier schon ein Bäckerwagen durch die Straßen. Also man ist auch ein bisschen an Infrastruktur angeschlossen und mittendrin liegt eben dieser Hof Schoppmann, wo wir heute sind, der renovierte. Und das ist auch wirklich, fühlt sich ein bisschen an wie so der Herz, das Herz des Ortes. Und ich habe gestern den ehemaligen Bürgermeister getroffen und habe ihn gefragt, was er eigentlich getan hat, beziehungsweise was den Ort so ausmacht. Denn er hat maßgeblich mitgeholfen, dass die Gemeinde auch die entsprechende Finanzierung für die Renovierungsarbeiten hier genehmigt hat. Peter Amadeus Schneider hören wir jetzt.
Nachdem es ein kirchliches Zentrum im Ort gibt, das sehr aktiv von Musik und von Religion belebt wird, dass neben diesem religiösen Zentrum jetzt hier auch ein kulturelles Zentrum entstanden ist. Und die Daruper, die mögen das. Die kommen hier hin und tanzen hier und machen hier Musik, besuchen Filme, trinken ihren Wein und beleben den Hof auf eine Weise, wie wir sie vorher in unseren kühnsten Träumen nicht erwartet haben. Und Stück für Stück haben sich hier Initiativen entwickelt und da hat der Hof dazu gepasst.
Ja, und das haben wir eben auch schon gehört, dass hier viele aktiv sind, nicht nur im Vereinsleben. Man kann das hier auch sehen, diese Tenne, wo wir jetzt hier gerade stehen, die wird mittags mal eben kurz umgewandelt zur kleinen Kantine für den Kindergarten. Am Nachmittag gibt es hier Yoga-Veranstaltungen, es werden hier Tanzveranstaltungen angeboten, es kommen Kabarettisten, in der Ecke steht ein Flügel, da gibt es dann einfach auch Musikvorführungen. Und also es passiert hier immer irgendetwas auf dem Hof. Es ist wirklich ein lebendiger Ort, das konnte ich gestern Nachmittag auch erfahren. Es gibt nebenan im Naturschutzzentrum, das ist die umgebaute Scheune. Da gibt es Führungen bzw. Seminare für Kindergärten. Und daneben ist direkt ein kleiner Anbau mit Kunstausstellungen. Da kamen gestern zwei ältere Damen, die tatsächlich auch suchten nach der Kunstausstellung. Wo ist denn hier die Kunstausstellung und wo können wir Kaffee trinken? Es kommen Wanderer hier vorbei. Also Nachbarn direkt, die sich mittags hier etwas zu essen holen, also ihre eigenen Gefäße mitbringen und dann am Mittagstisch sozusagen teilhaben. Und die Kinder kommen hier aus der Nachbarschaft, aus dem Kindergarten eben auch hier rüber. Das ist sehr, sehr schön anzusehen. Sie sind dann wirklich aufgereiht. Hand in Hand kommen sie vom benachbarten Kindergarten hier auf den Hof geschlendert und jeder weiß, an welchen Tisch er sich setzen muss, damit es nicht zu sehr zum Tohuwabohu wird, also an den gelben Tisch, an den roten Tisch oder den blauen Tisch. Und auch da hören wir mal rein.
Wir haben genug zu essen, wir werden täglich satt. Wir nicht vergessen, wer nichts zu essen hat.
Amen. Was würdest du denn gerne essen heute?
Suppe mit Brot.
Wie gefällt dir das Essen hier?
Sehr lecker.
Was schmeckt dir denn am besten?
Suppe.
Und kommst du jeden Tag hier hin zum Essen?
Nee, manchmal ist auch frei, manchmal nicht.
Wo schmeckt es denn besser, zu Hause oder hier?
Hier.
Wirklich?
Ja. Die kochen Pfannkuchen und Mama kocht nicht so oft Pfannkuchen.
Dann lass es immer schön schmecken.
Ja, und den Kindern schmeckt es tatsächlich. Also da lässt keiner was übrig. Ganz im Gegenteil, die gehen dann nochmal in die Küche und fragen nach Nachschlag. Und insgesamt werden in dieser Küche 120 Essen gemacht. Das ist dann nicht nur für die Schüler, die dann später auch noch kommen und für die Kindergartenkinder, sondern es kommen auch Betriebe, die umliegenden Mitarbeiter, also die Mitarbeiter der umliegenden Betriebe, so rum, kommen vorbei, essen hier mittags. Und das Ganze funktioniert auch deshalb so gut, weil hier Menschen nicht nur arbeiten, sondern auch leben. Und das sind Menschen, die aus schwierigen Lebenssituationen kommen, teilweise obdachlos waren, teilweise eine Suchtgeschichte hinter sich haben und die hier den Ort wirklich auch zu einem Stück Familienzentrum machen. Es ist für sie Familie, aber andersrum ist es genauso, dass viele Leute hier hinkommen, weil sie sich hier auch so wohlfühlen. Und am Nachmittag werden dann die Geräumlichkeiten, das Hofcafé zum Beispiel, wird kurz umgestaltet und dann treffen sich plötzlich die Senioren dort. Dann werden für Senioren Erzählnachmittage angeboten. Also gestern war beispielsweise der Wonnemonat Mai war für die Senioren Thema. Da wurde dann über Erinnerungen sich ausgetauscht, sodass die älteren Damen und Herren einfach auch mal aus ihren Häusern rauskommen. Nicht in die Kurzzeitpflege, sondern einfach hierhin kommen und dann sind zwei Damen dabei, die das Ganze organisieren und dann beispielsweise eben über Heirat, über Erinnerungen an Hochzeit oder was früher im Mai passiert ist, austauschen. Und das macht diesen Ort wirklich zu einem ganz lebendigen Mittelpunkt, wo sich tatsächlicherweise Jung und Alt treffen und Touristen, aber auch Einheimische.
Ja, das als erster Eindruck aus Darup, Bettina Köster. Wir sehen hier jetzt in der Runde in Darup natürlich lauter stolze Gesichter, aber vielleicht wird es anderen, die jetzt zuhören und anderswo leben, so gehen, dass sie ein bisschen neidisch werden und sich auch die Frage stellen, warum gelingt das nicht überall? Und diese Frage zu beantworten, warum ist ein Dorf aktiv? Was ist es eigentlich, was dafür entscheidend ist? Das haben wir uns für heute vorgenommen. Und die Frage möchten wir auch weitergeben unter 00800 4464 4464. Jetzt müssen wir mal zurück in die Dorfgeschichte. Und was ich verstanden habe beim ersten Besuch in Darup, es gab eine entscheidende Zäsur. Martin Althoff, Geschäftsführer hier des alten Hofes Schoppmann und gleichzeitig derjenige, der dafür gesorgt hat, dass das hier die Heimstatt wird von Menschen, die Betreuung brauchen, weil sie vorher wohnungslos gelebt haben oder mit einer Drogengeschichte. Was war das eigentlich für eine Situation, als auf einmal die Durchgangsstraße weg war?
Ja, das hat sicherlich einen Beitrag geleistet, dass er so darüber ruhiger geworden ist insgesamt und dass man sich vielleicht auch aufgemacht hat, um neue Ideen zu entwickeln, sie umzusetzen, das Dorf zu beleben. Und da war dann halt eben die Beteiligung von chronisch Suchtkranken, also von Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft leben, ein wichtiger Aspekt, um das ganze Ding zum Gelingen zu bringen.
Ja, aber nochmal die Bedeutung, dass auf einmal Ruhe herrscht. Und die von draußen, die immer durchgerast sind mit ihren Autos auf dem Weg zur Arbeit oder nach Hause, auf einmal an Darup vorbeigefahren sind, ist da hier dieser Ort wie mit umgegangen? Ja, wer kann das erzählen?
Naja, man hat, andersrum muss man sagen, von außen her wurde an uns herangetragen, ach ihr armen Daruper, ihr seid ja ganz furchtbar in Mitleidenschaft gezogen, weil euch kennt ja heute keiner mehr, weil keiner kommt mehr durchs Dorf und keiner weiß, und was los ist. Und ihr selber, ihr habt ja auch nichts zu tun. Ne? Und von daher war das schon auch so ein Stempel, den man von außen bekam. Ach ja, wir armen hier und wir haben das nicht so erlebt, weil dieses Dorf einfach sehr aktiv ist, was wir vorhin schon sagten. Und wir diese Äußerung von außen nicht verstanden haben. Das Dorf ist ruhiger geworden, das ist schön, aber nur durch die Straße. Nicht von uns.
Mhm. Das heißt, das war eine Zuschreibung. Man hat jetzt gedacht, in Darup ist der Hund begraben. Und wenn jetzt noch nicht mal mehr die Autos durchfahren, dann ist hier gar nichts mehr los. Man muss ja auch dazu sagen, das ist ja hier kein Ort mit Gleisanschluss, sondern es gibt hier natürlich auch, gerade was Verkehr angeht, die Probleme, die es überall in der deutschen Provinz gibt.
Genau. Wir haben eine Busverbindung, die geht in einer geraden Richtung, also Coesfeld-Münster ist kein Problem, aber die andere Richtung ist schon ein Problem. Und man muss gucken, wie man so etwas auffangen kann, da muss man sich ja auch noch dran arbeiten. Aber im Prinzip, wir haben hier keine Geschäfte, keine großen Geschäfte. Trotzdem ist es möglich, stündlich von hier 4 Kilometer, 3 Kilometer weiter zum nächsten Supermarkt zu fahren und einzukaufen.
Ja, aber wir müssen die Situation verstehen. Also einerseits wurde ein Standort gesucht für das betreute Wohnen, für die Menschen, die wir erwähnt haben. Und andererseits das Dorf in einer Situation, dass was Neues passieren muss. Ist da dann gleich, Herr Althoff, weil Sie das ja hier mit angestoßen haben, lag das dann auf der Hand, dass das hier der richtige Ort ist für solche Dinge?
Also es war sicherlich eine Frage, die wir uns auch stellen mussten und wo wir genau geguckt haben, also wie offen sind eigentlich die Daruper für eine Personengruppe, die helfen soll, neue Wege zu gehen, neue Ideen zu entwickeln und sie dann also nach Möglichkeit auch ins Dorf so implementieren, dass alle sagen, wunderbar, dass ihr da seid. Wir können gemeinsam eine ganze Menge schaffen.
Da wird es ja Vorbehalte gegeben haben.
Ich glaube, dass es sicherlich Vorbehalte gegeben hat, aber der Widerstand war jetzt nicht so, dass man sagen konnte, wir haben Angst, nach Darup zu gehen. Und ich glaube auch nicht, dass die Daruper Angst davor hatten, dass wir hierher gekommen sind. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass also die meisten Menschen hier sehr schnell ihre Ressentiments abgebaut haben. Und die Frage eben, wieso ist das Dorf so aktiv, ist, glaube ich, auch damit gleichzusetzen, weil hier Leute wohnen, die neue Wege gehen wollen. Und ich nenne da mal einfach auch die Frau Bunge vom hiesigen Kindergarten, die auf uns zugekommen ist und gesagt hat, ich würde ganz gerne von euch das Essen bekommen, könnt ihr das machen? Und wir haben uns kurz unterhalten und spontan war die Idee da, lasst uns das so machen, ihr kommt hier rüber und dann machen wir das gemeinsam. Und so ist eine Situation entstanden, von der glauben wir alle sehr gut profitieren.
Wir müssen das noch verstehen, für alle, die jetzt nicht das Bild haben, was wir besitzen, aber im Radio zuhören. Also der alte Hof Schoppmann war ein Bauernhof, die alten Schoppmanns sind raus. Jetzt leben hier 8 Menschen, die eben diese biografische Erfahrung gemacht haben, dass es ihnen nicht richtig gut ging oder deutlich gesagt richtig schlecht ging und die hier versuchen wieder auf die Beine zu kommen. Und die wohnen oder jedenfalls manche von ihnen über uns im 1. Stock. Gleichzeitig in dieser Tenne, in der wir jetzt sind, finden Kulturveranstaltungen statt. Und nebenan, und da kommen dann Sie wieder ins Spiel, Frau Kähler, ist das Naturschutzzentrum. Und dann muss man erst mal sagen, das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
Das würde man erst mal so denken. Wir haben geschichtlich auch schon eine enge Verbindung. Also der Bereich von Herrn Althoff, der soziale Bereich und der Naturschutzbereich. Wir haben schon viele Jahre zusammengearbeitet, wenn es darum ging, um Naturschutzflächen zu pflegen. Sie haben das sicherlich alle schon mal gehört. Im Naturschutz geht die ehrenamtliche Bereitschaft auch zurück. Und wir haben geguckt, wie finden wir die Leute, die uns da unterstützen können, und haben sehr gute Kooperationspartner gefunden. Und mein Chef, der Thomas Zimmermann und der Herr Althoff, sind eben zusammen auf die Idee gekommen, dass man diese gemeinsame Arbeit auch gemeinsam verorten kann. Und deswegen passt das sehr gut zusammen.
Ja, gut, aber das sind jetzt beides Dinge, die erstmal von außen an Darup herangetragen wurden. Sie, Herr Althoff, mit dem Anliegen, dass hier soziale Arbeit stattfindet. Und Sie, Frau Kähler, mit dem Anliegen, dass das Naturschutzzentrum einen Ort braucht. Und jetzt kommt Holger Spick zu Wort, weil er nämlich Daruper ist, beim Heimatverein aktiv, bei der Bürgergenossenschaft. Und vielleicht können Sie uns was darüber sagen, wie das dann für die Daruper in der Situation, als das noch alles nicht so war, wie wir es heute erleben, wie sich das für Daruper dargestellt hat.
Also zunächst lassen Sie mich bitte klarstellen, ich bin gefühlt Daruper, allerdings zugezogen vor knapp 20 Jahren. Ob das dann jeder hier so schon so sehen würde im Dorf, weiß ich nicht. Aber in der Tat, als Zugezogener bin ich in der Bürgergenossenschaft aktiv und auch im Heimatverein. Sie haben ja gefragt, warum gelingen hier solche Projekte in den im Heimatverein, der 2002 gegründet wurde, war von Anfang an auch Thema, Dorferneuerungsprojekte anzugehen. Also nicht die klassischen Heimatvereinsthemen, wie sie jetzt vielleicht in der Republik sich jeder so vorstellt und kennt, sondern Dorferneuerung sich auf die Fahnen zu schreiben. Und dann haben wir sehr schnell erkannt, dass wir uns damit beschäftigen müssen. Und das ist auch mein Appell an die, die sich ähnlichen Herausforderungen gerne stellen möchten, dass wir uns damit beschäftigen müssen, uns mit Fördermöglichkeiten zu beschäftigen. Denn die Haushaltskassen sind Land auf Land ab leer. Nur mit Eigenarbeit kriegt man große Projekte auch nicht gestemmt. Das heißt, Förderprogramme müssen gefunden und dann auch akquiriert werden. Das setzt aber eine intensive Beschäftigung mit der Förderlandschaft voraus, die sich dauernd ändert, was jetzt auch nicht jedermanns Sache ist.
Wissen Sie was? Ich würde vorschlagen, wenn das Geld nachher Thema wird, aus welchem Topf kann man sowas realisieren? Dann ist das zwar wichtig, aber ich glaube, dass man erstmal die Grundidee verstehen muss. Und Sie haben jetzt etwas Interessantes gesagt. Sie haben gesagt, der Heimatverein hat auch verstanden, hier muss es eine Erneuerung geben. Also würden Sie sagen, ein Dorf versteht, dass es einen Neuanfang geben muss?
Ich glaube, kein Neuanfang, sondern eine Weiterentwicklung. Und bei uns war klar, Weiterentwicklung ist zwingend erforderlich, sonst wird man abgehängt und ist einer von Dörfern in der Statistik, wo es schlecht und bergab geht. Und wir haben uns entschieden zu sagen, wir machen aber eine Mischung. Wir versuchen auch Altes wieder zu beleben, also in die Vergangenheit zu gehen, alte Spuren wieder aufzudecken. Und das Schöne daran ist, dass die Vielfalt der Vereine im Dorf wurde schon angesprochen, dass es eben gelungen ist, über den Heimatverein, über die Genossenschaft eben diese Themen dann auch zu bündeln, dass es nicht zerfasert, sondern dass auch Daruper, die da Interesse haben und Ideen haben, Ansprechpartner finden, wo man dann das miteinander abstimmen kann, dass es dort eben Synergieeffekte gibt und es nicht dazu führt, dass ein Einzelengagement verpufft. Und das ist hier gut gelungen.
Jetzt müssen wir das in einen größeren Zusammenhang bringen und deswegen ist Klaus Kaiser gekommen, Staatssekretär im Kulturministerium von Nordrhein-Westfalen. Warum interessieren Sie sich für Daruper?
Wir interessieren uns für Daruper, um zu sehen, wie kann man eben Zukunft gestalten im ländlichen Raum. Unsere Fragestellung ist, wie kann man Kultur im ländlichen Raum entwickeln und haben dazu ein Förderprogramm aufgelegt, dritte Orte, wobei wir sagen, das ist zweischrittig. Der erste Schritt ist, es geht darum, aus einer Idee ein Konzept zu machen. Also jetzt stehen wir vor der Situation, dass wir Konzepte unterstützen wollen. Und dann gibt es eine Umsetzungsphase, um zu sagen, wohin das geht. Und das, was wir ja gerade hier gehört haben, ist wichtig. Es geht darum, Zukunft zu gestalten. Ich glaube, wenn man den ländlichen Raum unterstützen will, hilft es nicht zu sagen, da gibt es irgendwelche Defizite, sondern zu sagen, welches sind die Kriterien, die die Zukunft deutlich machen. Und das ist die Intention unseres Förderprogramms, dass wir da nach vorne kommen. Und
was ist denn ein dritter Ort?
Was ist ein dritter Ort? Ja, das geht.
Wir haben jetzt noch 30 Sekunden, den Rest machen wir nach den Nachrichten.
Ray Oldenburg hat davon gesprochen, es gibt den ersten Ort, das ist zu Hause, der zweite Ort ist da, wo man arbeitet und der dritte Ort ist da, wo man Freizeit unkonventionell verbringen kann. Und das ist, glaube ich, etwas Wichtiges, was wir hier auch schon gehört haben. Hier ist ein dritter Ort, wo man zusammenkommen kann, ganz ungezwungen und Unterschiedliches machen kann. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das ist auch wichtig für die Zukunft der ländlichen Räume.
Also geben wir als Frage an unsere Hörerinnen und Hörer, wie schafft man es eigentlich im ländlichen Raum, dritte Orte zu schaffen, an denen etwas passiert, an denen Menschen sich begegnen und das Gefühl haben, bei uns ist was los. Wenn Sie eine Idee haben, 00800 4464 4464. Unser Thema heute in der Länderzeit: Kultur und Begegnung im ländlichen Raum. Das Land Nordrhein-Westfalen will beispielhafte Orte fördern. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast an einem solchen Ort, und zwar in Darup im Münsterland auf dem alten Hof Schoppmann. Welche Rolle spielt Kultur im ländlichen Raum? Was ist es, was ein Dorf aktiv macht? Und wie können Dörfer neu belebt werden, vor Verödung bewahrt werden? Das sind unsere Fragen. Und Sie sind eingeladen dazu, auch eigene Erfahrungen beizusteuern, damit wir das nachher in der Sendung aufgreifen können. Die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons 00800 4464 4464 oder die Mailadresse länderzeit@deutschlandfunk.de. Wir waren, Klaus Kaiser, Staatssekretär im Kulturministerium von Nordrhein-Westfalen, wir waren bei Ihnen stehen geblieben. Es geht um ein Konzept von dritten Orten. Erster Ort das Zuhause, zweiter Ort die Arbeit, dritter Ort einer wie hier. Warum ist ein dritter Ort wichtig?
Ja, ein dritter Ort ist wichtig, weil man einen Ort der Begegnung braucht, weil man einen Ort vielleicht braucht für Bildung, einen Ort für Kreativität. Das heißt also, das, was die Gesellschaft zusammenhält und was auch die Orte zusammenhält, ist der, dass etwas los ist, dass man zusammenkommt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um Orte auch zukunftsfähig zu entwickeln. Das heißt, man begegnet sich, man geht gemeinsamen Interessen nach und man findet auch entsprechende Angebote. Und das ist die Idee dabei, bei den dritten Orten unterwegs zu sein. Und das ist das Angebot, wo wir sehr sicher sind, dass es hilft, auch gerade im ländlichen Bereich Zukunft zu entwickeln und das positiv zu entwickeln.
Nun haben Sie ja schon mitbekommen, hier den Darupern ist es inzwischen selbstverständlich, dass es diesen Ort gibt. Dann muss man andersrum die Frage stellen, warum ist Darup nicht überall?
Ja, man kann den Leuten sagen, fahrt nach Darup, erkundigt euch. Oder wir müssen Kriterien entwickeln, wie wir sagen können, das sind Kriterien, die dabei helfen, dass man einen Ort entsprechend entwickelt, dass man Kultur im Ort entsprechend entwickelt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und hier kann man vor Ort lernen, dass man sagt, wir brauchen eine aktive Bürgerschaft. Wir brauchen ehrenamtliches Engagement. Wir brauchen aber auch professionelle Unterstützung. Und das sind so Dinge, die man lernen kann. Und das war für uns auch der Hintergrund, dass wir dieses Förderprogramm Dritte Orte ausgeschrieben haben, dass wir gesagt haben, wir geben nichts vor. Wir sagen, haben auch nicht gesagt, ihr müsst es genauso machen wie in Darup. Sondern wir haben gesagt, wie man es in Darup gemacht hat, geht es. Aber wenn ihr eine andere Idee habt, liefert uns die Idee. Und wir werden jetzt in einem Juryverfahren aus 150 Bewerbungen 15 auswählen müssen und mit denen dann ein Konzept entwickeln. Das ist die Idee dahinter. Was das Wichtigste ist bei den 150 Einreichungen, kann man sehr unterschiedliche Ansätze sehen. Und was man lernt, ist wirklich, da ist ein Bedarf. Man lernt auch, wie sind Ausgangsüberlegungen. Und das ist natürlich für die Landesebene ganz wichtig zu sagen, welche Modelle kann man daraus entwickeln und was kann man auch für Förderszenarien entwickeln, dass man sagt, das und das kann helfen, weil das die Bedarfe sind. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, was in den verschiedenen Bewerbungen gemacht worden ist und welche Vorschläge da kommen.
Ja, ich würde denken, dass Sie im Lauf der Sendung auch noch mal von anderen Orten berichten können, die andere Wege gehen. Aber vielleicht erst dann, wenn wir Darup noch ein bisschen genauer verstanden haben. Und Herr Althoff, wir hatten ja vorhin schon begonnen mit diesem Neuanfang auf diesem alten Hof Schoppmann und mit der Frage, mit welchen Vorbehalten hat man es eigentlich zu tun, wenn man was Neues beginnt und wenn man auch Menschen nach Darup holt, die wahrscheinlich bei manchen erstmal das Gefühl ausgelöst haben, das wird schwierig.
Ja gut, diese Menschen fallen dadurch auf, dass sie halt eben irgendwo in größeren Städten irgendwo rumstehen und den Eindruck vermitteln, dass sie keine wertvollen Beiträge zum gesellschaftlichen Leben leisten. Und das hat was damit zu tun, dass viele Menschen gar nicht wissen, was für Fähigkeiten diese Menschen eigentlich noch besitzen. Und oftmals wissen sie es selbst nicht. Und für uns war es eigentlich ganz wichtig, immer da zu gucken, so wie kriegen wir die Ressourcen, die in jedem Einzelnen drinstecken, so gewinnbringend eingesetzt, dass er sich selbst wieder ein bisschen mehr wertschätzt, mehr an sich selber glaubt, sich die Mühe macht, weiter an sich zu arbeiten und gleichzeitig dann auch, und das ist vielleicht das Besondere auch daran, dem Umfeld zu signalisieren, mit diesen Leuten können wir was erreichen, was wir ohne die nicht erreichen können.
Aber welche Vorbehalte haben Sie zu spüren bekommen?
Ja, das ist natürlich eher so diese Geschichte, dass halt eben unsere Leute, also die chronisch Suchtkranken, die Wohnungslosen, denen zugeschrieben wird, dass sie eher eine Neigung zur Kriminalität haben, dass sie also eben Sorge hatten, wenn die jetzt hierher kommen, dann könnte das an der einen oder anderen Stelle vielleicht dazu führen, dass das Dorf nicht mehr so sicher ist. Das ist so ein Beispiel. Aber das ist in den Köpfen vieler Menschen, entwickeln sich viele andere Dinge. Also wir haben das in anderen Fällen auch erlebt, dass halt eben dann, man guckt auf die Homepage, sieht, ach, das ist eine Organisation, die arbeitet mit chronisch Suchtkranken. Schlussfolgerung, die bauen uns eine Forensik ins Dorf. Und das ist nicht so. Und dazu muss man vielleicht auch die Forensik nochmal in Schutz nehmen. Also das ist ja jetzt nicht eine Einrichtung von nur von Kriminellen. Das sind Patienten, das sind Kranke, denen man helfen muss, dass sie gesund werden.
Ja, Herr Hesselmann, jetzt sind wir bei Ihnen. Denn Sie können das aus der anderen Perspektive schildern, was es heißt, wenn man in Darup versucht, einen neuen Anfang zu finden. Und Sie sind jetzt seit, ich glaube, 2,5 Jahren hier. Was haben Sie denn für einen Eindruck, wie Sie von den Darupern anfangs gesehen wurden?
Ich wurde eben, denke ich, am Anfang auch als Krimineller gesehen, aber das hat sich sehr schnell gelegt. Ich bin freundlich aufgenommen worden danach, weil ich meine, die meisten kennen mittlerweile das Konzept vom alten Hofschoppmann. Und ich bin dann halt freundlich aufgenommen worden und ich bringe mich halt weiter ein.
Mhm. Ja, aber was würden Sie sagen, wenn Sie das beobachten als Nicht-Darupper, wie schwer oder wie leicht es ist, Teil von einem Ganzen zu werden?
Das ist ja, glaube ich, nicht nur in Darup so. Das ist ja in vielen anderen Orten auch, wenn man als Nicht-Eingeborener, als Paul-Bürger dahin kommt.
Paul-Bürger sagt man hier für...
Das sagt man im Münsterland für Nicht-Eingeborene, also für Eingeborene. Ja, also ich denke, das fällt hier in kleineren Orten, fällt das aber leichter. Deswegen hatte ich mich auch extra für Darup entschieden, also hier in das betreute Wohnen einzusteigen. Weil man hat mir auch andere Möglichkeiten gegeben, da habe ich mich aber dann nicht so gesehen. Ich habe das dann eher hier in Darup und gesehen, dass es da leichter wäre.
Mhm. Herr Spick, Sie wollten etwas sagen zu den Vorbehalten, die es im Dorf anfangs gegeben hat.
Ja, wir haben ja jetzt viele positive Aspekte des gesamten Prozesses, der zu diesem Hof dann wieder so geführt hat, gehört. Wir müssen aber auch schon feststellen, dass dieser Prozess in den Köpfen bei uns hier im Ort und vor Ort nicht abgeschlossen ist. Wir stellen schon fest in der Kommunikation, wenn man sich mit Einwohnern in Darup unterhält, im Detail so genau, wie der Hof funktioniert und wer da welche Rolle hat und wie das Zusammenspiel ist und was genau der Vorteil gerade des Zusammenarbeitens ist, das ist im Alltag in den Köpfen nicht überall so verbreitet. Da haben wir sowohl mit dem Naturschutzzentrum als mit dem IBP als auch der von mir vertretenen Genossenschaft verschiedene Modelle versucht, über Kommunikation dort für Aufklärung zu sorgen, müssen aber feststellen, man erreicht mit den von uns bisher angestoßenen Maßnahmen eigentlich nur einen gewissen Ausschnitt der Bevölkerung. Es bleibt am Stammtisch, es bleibt bei privaten Geburtstagsfeiern, wenn man sich unterhält oder auf der Straße trifft und sich unterhält. Ich denke schon, der zutreffende Eindruck, so im Detail weiß das nicht jeder im Dorf.
Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Denn anfangs konnte man ja den Eindruck haben, dass der alte Hof Schoppmann jetzt das neue Zentrum von Darup ist. Aber wenn jetzt manche Daruper gar nicht so genau wissen, wie ist die Struktur dieses Ortes, dann kommt in mir die Frage auf, ob es auch eine Konkurrenz von Orten geben kann, ob man darum ringen kann, wo ein Ort eigentlich seinen Mittelpunkt hat.
Also wir sind eigentlich in dem Bewusstsein, dass wir zwischenzeitlich zwei Ortsmitten haben. Einmal rund um die Kirche, der altgewachsene Mittelpunkt, der ist da, der bleibt auch da. Und Hof Schottmann als zweiter neuer Punkt. Auch ein Thema, wie verbinde ich die? Die liegen halt 300-400 Meter auseinander. Wie verbindet man diese beiden Lebensmittelpunkte im Dorf? Und natürlich, das ist ein offener Prozess, so betreiben wir es aber auch zu dritt. Das soll jetzt nicht mit aller Macht der Magnet sein, wo sich das gesamte dörfliche Leben hier auf dem Hof zentrieren soll. Die Offenheit muss bleiben und die ist auch so. Aber gleichwohl würden wir uns auch manchmal wünschen, dass noch mehr in den Köpfen ist, dass hier ein Rahmen vorgehalten wird, der es ermöglichen würde, Privatinitiativen dann auch Unterstützung zu leisten, sei es organisatorischer, räumlicher, finanzieller, personeller Art. Das ist ein Thema für die nächsten Jahre, nachdem wir jetzt 5 Jahre am Markt sind und das Projekt ja ganz gut läuft, sehr gut läuft, wo man auch sagen muss, das können neue und werden wohl neue Aufgabenfelder für die Aktiven hier sein, um dann auch die Weiterentwicklung dieses Ortes sicherzustellen.
Ich hatte den Eindruck, als Sie das sagten mit dem zweiten Ort, mit der Kirche, dass Sie hier alle als Daruperinnen die Ohren gespitzt haben. Hat Herr Spick damit eine heiße Kartoffel angefasst? Ja. Ringt dieser Ort darum, wo der Mittelpunkt ist?
Ist es denn wichtig, ob man einen Ort hat oder zwei Orte oder drei? Lebt denn nicht so ein Dorf oder eine Gemeinschaft auch von mehreren Orten? Muss das denn eine Konkurrenz sein? Das ist die Frage, die ich stelle. Wir erleben das nicht so. Es hat alles seine Berechtigung. Wir haben hier natürlich viele katholische Organisationen, die an der Kirche kleben, ist der falsche Ausdruck, ne? Aber die einfach mit der Kirche organisiert sind. So. Und natürlich sind die nicht unbedingt hier. Aber spricht das denn dagegen?
Wenn Sie sagen nein, ist das Ihre Antwort. Wird die Antwort geteilt von allen, Frau Bunge?
Ja, ich stimme dem halt auch zu. Ich kann mich an einen Abend erinnern, wo die Vereine eingeladen waren, wo es darum geht, wie sieht eine Dorfentwicklung aus, was haben wir geplant. Wir haben diskutiert, ist es der geografische Punkt Sparkasse, ist es der katholische oder christliche Punkt Kirche oder ist es dieses neue Zentrum Hof Schottmann. Ich sage aber auch, alles ist in 3 Minuten zu Fuß zu erreichen. Ne? Da braucht man nicht einen spezifischen Mittelpunkt, sondern man sieht das Dorf.
Ja, aber dass die Frage allein aufgeworfen wird, zeigt ja, dass es schon auch darum geht, dass man sich emotional mit einem Ort identifiziert, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist auch ein Prozess, der innerhalb eines Ortes stattfindet, wenn es zu Veränderungen kommt.
Sie haben ja vorhin schon mitbekommen, dass wir von Ihren Kindern aus der Kita hier berichtet haben, dass die hier zum Mittagessen hinkommen. Da könnte man jetzt sagen, das ist eine pragmatische Lösung. Ja, dann haben Sie die Versorgungsfrage geklärt. Aber wahrscheinlich ist das ein bisschen mehr, oder?
Auf jeden Fall ist das ein bisschen mehr. Also er stand schon im Hintergrund, wir möchten ein gutes, qualitatives Essen für unsere Kinder haben. Danach haben wir gesucht. Es ging damals, als so dieser Hof entstand, also auch darum, wie kann man so eine Einrichtung direkt in der Nähe einer Kita bauen, planen. Da haben sie das nicht berücksichtigt. Aber
also eine solche Einrichtung, Sie sind jetzt in Gedanken nochmal wieder beim sozialen, bei der sozialen Arbeit, genau.
Ja, genau. Aber ich denke, wenn man sich miteinander beschäftigt und sich aufeinander einlässt, kann es eine Win-Win-Situation sein. Und Herr Althoff und ich, wir sagen sehr oft, ja, Win-Win für beide Seiten, für beide Einrichtungen.
Ja, also ich glaube, jetzt wird es Zeit, dass wir das auch noch mal ein bisschen genauer kennenlernen. Die Wohnsituation für Menschen, die vorher wohnungslos waren oder eine Drogenlaufbahn hinter sich haben. Das hat sich Bettina Köster gestern angeschaut.
Auf dem Hof Schottmann arbeiten 8 Menschen und leben, sprich wohnen hier auch in 2 Wohngruppen. Und in einer dieser Wohngruppen bin ich jetzt hier in der Küche, wo man sich ab und zu, ich denke mal, zum Essen trifft oder auch gemeinsam frühstückt, bin ich mit einer Dame verabredet und mit einem Herrn. Und ich möchte Sie gerne mal fragen am Anfang, ist das hier jetzt richtig Ihr Zuhause auch?
Ja, ich würde schon sagen, dass das hier mein Zuhause ist. Ich wohne gerne hier und bin auch gerne hier.
Was macht es zum Zuhause?
Es ist eine schöne harmonische Stimmung, die hier bei uns in der Wohnung ist. Und so das alles, das Ganze drum und dran, diese Ruhe halt, so, ja, das tut mir gut.
Ja, ich wohne nebenan in der Wohngruppe. Ich wohne jetzt seit dem 18. März drüben und ich fühle mich da sehr wohl. Ich bin auch froh, den Schritt gemacht zu haben. Ich komme auch von einer sehr schlimmen Familie, beziehungsweise habe auch eine schlechte Vergangenheit hinter mir und ich fühle mich hier auch wie zu Hause.
Was sind denn Ihre Aufgaben hier auf dem Hof?
Ich arbeite momentan in der Spülküche, im Gastro-Service-Bereich. Ich betreue die Kinder. Wir kommen Kindergartenkinder und die Schule kommen hier essen. Und die freuen sich auch immer, wenn sie mich sehen und die umarmen mich und drücken mich. Und das gibt mir ein gutes Gefühl.
Das heißt, Sie fühlen sich so auch dazugehörig zum Ort?
Auf jeden Fall, ja. Also ich komme normalerweise aus Bielefeld, gebürtig aus Bad Salzuflen. Das ist in OWL aus Westfalen-Lippe. Und ich fühle mich hier angekommen.
Sie haben hier auch regelmäßig Betreuung. Also Sie arbeiten hier, leben hier, wohnen hier, haben aber auch Betreuung, oder?
Ja, wir werden hier also alle jede Woche montags, dann ist hier die Geldauszahlung, da kommt jemand und bringt uns halt unser Geld. Und so, wenn wir irgendwie Sorgen haben, Probleme haben, wir können jederzeit anrufen, die sind jederzeit für uns da. Und manchmal nutzen wir das natürlich halt auch, aber eigentlich sind wir ziemlich selbstständig hier.
Wie viel Geld bekommen Sie dann?
Wir kriegen so 29 Euro Verpflegungsgeld, das heißt also, wir müssen für die Lebensmittel sorgen. Dann kriegen wir 20 Euro Eigengeld, das ist dann unser Taschengeld, wo wir mit auskommen müssen. Ja, und einmal im Monat 8,50 Euro, das ist Hygienegeld, da müssen wir halt Hygienesachen von kaufen. Kommen aber damit klar, natürlich. Wir haben immer was zu essen da, schönes warmes Bett, was wollen wir mehr?
Sie sind schon etwas länger hier. Wenn Sie so zurückblicken, was hat sich verändert in der Zeit für Sie hier?
Ach, ich glaube schon von mir sagen zu können, ich bin sehr selbstsicher oder vielmehr selbstsicher geworden, selbstbewusst halt auch. Ich fühle mich wohl, mir geht's richtig gut.
Was gefällt Ihnen hier besonders gut?
Diese Ruhe, diese Selbstständigkeit jetzt wieder erlernt zu haben und ja auch damit umgehen zu können jetzt wieder. Das ist ein schönes Gefühl für mich.
Haben Sie auch Kontakte hier zu den Menschen im Ort?
Eher weniger. Also wenn halt mal irgendwie so ein Fest ist, wir haben dieses Apfelfest, wir haben Weihnachtsmarkt. Klar, ne, da sieht man den einen oder anderen, man spricht auch mal ein bisschen.
Und was so Freundschaften und so angeht, Freunde kommen hier zu Ihnen oder wie ist das?
Wir haben halt schon ein paar Freunde, halt, ne, die halt ab und zu mal kommen. Ich habe zu meiner Familie jetzt wieder richtig tollen Kontakt aufgenommen. Meine Mutter kommt regelmäßig.
Fühlen Sie sich als Teil von Darup?
Also ich würde sagen, noch nicht ganz. Also ich fühle mich hier zwar wohl und heimisch, aber so wie die Kinder mich sehen, also würde ich sagen schon. Die freuen sich wirklich immer, mich zu sehen und das gibt mir schon viel, auf jeden Fall.
Ja, also ich habe zwar leider nicht so viel mit den Kindergartenkindern zu tun, aber wenn halt mal so Feste sind, dann trifft man den einen oder anderen und man spricht halt schon.
Ich glaube, wir müssen, was jetzt die Menschen, die hier wohnen, betrifft, noch für ein bisschen Deutlichkeit sorgen, Herr Althoff. Denn wenn jemand flüssig in ein Mikrofon spricht, dann kann man den Eindruck bekommen, das ist hier ein Kurzaufenthalt, dann kommt man auf die Beine und ist möglicherweise wieder weg. Aber Sie sollten uns schon sagen, dass das dass es da um Menschen geht, die anderswo schon richtig auf die Nase gefallen sind.
Ja, es gibt eine ganze Menge Menschen, die zu dieser Zielgruppe gehören, die eigentlich nie wieder auf die Beine kommen, weil sie einfach nicht den Absprung bekommen aus der Drogenszene, aus der Alkoholszene oder halt eben auch keine adäquate Beschäftigung haben. Der Wohnraum fehlt, ein Thema, das also eben ja bundesweit mittlerweile schwer diskutiert wird. Und viele unserer Leute haben einen wirklich sehr, sehr harten Weg vor sich, wenn sie bei uns ankommen und sagen, also ich möchte an meinem Leben arbeiten, ich möchte was ändern. Und meine Bewunderung haben die allemal, wenn sie den Weg schaffen. Und das Wichtigste für uns ist eigentlich eher, dass wir ihnen das Gefühl geben, sie leisten einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft. Also nicht nur für sich, sondern sie geben der Gesellschaft auch was wieder. Und das finde ich recht deutlich hier am Hofschopmann im Gange zu sehen.
Ja, wir haben ja über Vorbehalte gesprochen. Würden Sie sagen, dass es anderswo komplizierter gewesen wäre, Menschen unterzubringen?
Ne, glaube ich eigentlich nicht. Also ich denke eher, dass es darauf ankommt, wie man das Ganze vorbereitet und dass das Umfeld, in dem man ein Projekt platziert, eine Idee davon bekommt, was sie davon haben, dass sie da sind. Also wird ja oft aus der Sozialwirtschaft heraus vorgerechnet, was man spart, wenn man sich um Menschen kümmert. Aber die Menschen sagen dann, ja gut, ich sehe das aber nicht. Und bei solchen Projekten wie dem alten Hof Schoppmann, aber auch einigen anderen, kann man unmittelbar erkennen, die leisten jetzt etwas auch für uns. Und das baut zumindest die Ressentiments sehr schnell, oder ist die Möglichkeit da, dass die Ressentiments abgebaut werden.
Also ich versuche nochmal zusammenzufassen, wie kompliziert die Konstruktion hier zu verstehen ist, weil die Akteure so unterschiedlich sind. Es ist der Naturschutz, es ist die soziale Arbeit und es ist der Ort mit seinen kulturellen Aktivitäten. Und Herr Wermert, jetzt müssen Sie mal ja sozusagen die städtische Perspektive mit reinbringen. Sie arbeiten bei der Stadt Nordhulln und das, was wir jetzt gehört haben, ist ja zum großen Teil eben auch getragen von einer sehr aktiven Bürgergesellschaft. Wie ist das dann bei der Stadtverwaltung aufgenommen worden, der Gedanke, dass man eine solche Konstruktion von sehr verschiedenen Akteuren ausprobiert?
Das ist eigentlich sehr positiv aufgenommen worden. Gerade auch in der Gemeindeverwaltung ist es so, dass also darum natürlich, wir hatten das ja eben schon mit dem Thema, ob ist es isolierter durch die Umgehungsstraße und so weiter, müssen wir da was tun. Das wurde sofort mit Ja beantwortet und wo dieses Konzept vorlag, war sofort klar, das ist eine Lösung, die passt eigentlich auch zu darum. Gerade was Kulturelles angeht, was Vereine angeht, das haben wir mehrfach angesprochen. Ich bin ja eigentlich von Haus aus der Touristiker, der so ein bisschen so den, ja, von außen den Blick versucht, weiter zu vermitteln an Gäste. Und da zeigt sich eigentlich, dass Darup sich durch Kommunikation auszeichnet. Viele Vereine, Verbände, die aber dann ihre Schnittmengen haben, die miteinander reden, die kommunizieren miteinander. Und wir haben so vor einiger Zeit mal eine ganz interessante Untersuchung gehabt zum Thema Münsterland. Da kam dann heraus, dass der Münsterländer geprägt ist durch Kommunikation. Und Kommunikation, die man in einem Begriff zusammengefasst hat, ist nämlich das Thema Picknick. Und wenn Sie jetzt so rückblicken, sehen Sie schon, wir haben immer wieder dieses Miteinanderreden, dieses Miteinanderessen, dieses Miteinanderkommunizieren. Das ist ganz vielfältige Form von Picknick und genau das leben die Darupa par excellence vor. Und dass wir das natürlich gefördert haben und dass wir das begrüßen, versteht sich von selbst.
Ja, aber wir müssen ja jetzt noch mal genauer darauf zu sprechen kommen, weil wir lange bei der sozialen Arbeit geblieben sind, ja. Warum eigentlich Kultur in solchen Prozessen eine solche Rolle spielt. Und da müssen Sie uns noch mal aufhelfen, denn das Besondere an diesem Ort auch oder beziehungsweise Ihrer Gemeinde Nordhulln, hier ist viel los und Sie haben überhaupt kein Kulturamt.
Wir haben kein Kulturamt, weil wir im klassischen Sinne gar kein Kulturamt brauchen. Natürlich fördern wir Kultur von Seiten der Verwaltung, aber Kultur wird bei uns getragen durch Vereine und Verbände, durch Akteure, die Veranstaltungen machen. Und genau da passt auch dieses Konzept zum Hof Schoppmann, dass man einen Raum für Kultur bietet, der von ganz vielen unterschiedlichen Akteuren bespielt wird.
Genau, und das ist, glaube ich, ein Schlüssel, um zu verstehen, warum Darup anders ist als andere Orte. Also, dass man das der Bürgergesellschaft selber überlässt, was ist hier kulturell los oder herrscht tote Hose. Herr Heidbüchel, dazu sind Sie prädestiniert, was zu sagen, weil Sie einerseits gar nicht hier groß geworden sind, also zugezogen vor, keine Ahnung, 20 Jahren, aber selber für Kultur sorgen. Sie haben vorhin ja von dem Singen gesprochen.
Ja, also ich komme vom Niederrhein und habe auch lange Zeit in Köln gelebt und bin jetzt hier ins Münsterland gezogen in den 80er Jahren und wohne in Darup seit 2000. Und ich finde, diese rheinische Mentalität, gemeinsam zusammenzukommen und nicht nur zu diskutieren, sondern einfach auch gemeinsam Musik zu machen oder zu singen, habe ich einfach dann auch mit hier in den Ort mit reingenommen. Und in Köln heißt es Losmer singe. Und hier heißt es auf Westfälisch, laut uns singen.
Und wie geht das? Dann stehen Sie da mit Gitarre?
Ja, wir treffen uns hier in der Kneipe hier in Darup, Eckbering, Gasthof Eckbering. Und ich habe den Text dann auf dem Beamer. Leinwand wird dann aufgebaut und dann kann man halt einfach die Texte singen. Und ich wundere mich immer, die Leute, die kennen alle Texte auswendig.
Wie viel kommen da zusammen zum Singen?
Ach so, ist ganz unterschiedlich, je nach Zeit. Wir treffen uns alle 2 Monate und so zwischen 30 und 40 Leute kommen da zusammen und haben Spaß, zusammen zu singen. Ich begleite die mit der Gitarre und wir singen plattdeutsche Lieder, wir singen alte Schlager, aber auch modernere Sachen und auch in Englisch und Kanon und ja, Jahreszeit bedingt, Weihnachtslieder, Mai-Lieder und so weiter.
Ja, klingt jetzt so einfach und würde wahrscheinlich trotzdem auch nicht überall funktionieren, oder?
Ja, ich denke, wichtig ist, dass man die Leute anspricht, einfach einlädt dazu und ich denke, über dieses Erleben, gemeinsame Erleben, wird das weitergetragen und wird dann auch weitergesprochen. Und wir machen das einfach über ein Schneeballsystem, sodass die Leute das weitererzählen und es kommen eigentlich immer mehr. Wir machen das seit 2013 im Mai und mittlerweile kommen schon an die 40 Leute zusammen.
Ja, also wir haben jetzt im Kopf das Bild vom Picknick, das darüber über das gemeinsame Reden und gemeinsam Essen zusammenkommt. Und Sie sagen jetzt über das gemeinsame Singen. Was denn noch? Was entscheidet darüber, ob ein Ort aktiv ist? Ein letztes Mal die Frage an Sie, unser kostenfreies Hörertelefon 00800 4464 4464. Nach den 11 Uhr Nachrichten sind wir zurück.
Deutschlandfunk, Länderzeit.
Schlussrunde der Länderzeit aus dem Ort Darup im Münsterland. Wir melden uns vom alten Hof Schoppmann, auf dem, wie wir gehört haben, immer etwas los ist. Und das in einem Ort, der gerade mal gut 2000 Einwohner hat. Kultur und bürgerschaftliches Engagement. Warum gelingt das hier und anderswo nicht so gut? Das ist unsere Leitfrage. Die Nummer unseres Hörertelefons ist 00800 4464 4464. Und Herr Heidbüchel, wir hatten ja zuletzt über Ihr Singen gesprochen. Und dann haben Sie gesagt, man muss aber noch was Wichtiges zu diesem Ort hinzufügen.
Ja, also hier finden ja auch viele private Veranstaltungen statt. Und ich habe an einer teilgenommen. Der Service wird dann von den Bewohnern hier übernommen. Und
also von den ehemals Wohnungslosen und Drogenabhängigen.
Genau. Und dann sagte mir jemand, also der mit dem Piercing, der ist aber sehr aufmerksam und sehr schnell. Also das hätte ich nicht gedacht. Und das finde ich sehr bemerkenswert, weil es wichtig ist, glaube ich, Distanzen können verringert werden, wenn man gemeinsam was erlebt, wenn man gemeinsam was zusammen macht.
Genau, deswegen ist auch die Beschäftigung wichtig. Und Herr Hesselmann, in Ihrem Fall ist es ja auch so, dass wahrscheinlich bei dem, was Sie so tun, der ganze Ort Sie inzwischen kennt.
Das denke ich. Also ich bin ja auch der Rikscha-Beauftragte, in Anführungsstrichen. Wir haben halt ein Velotaxi bekommen und damit werden dann Fahrten unternommen. Wie jetzt am 1. Mai haben wir zusammen mit Arbeit mit Frau Gottschalk eine kleine Tour entwickelt und dann haben wir die Besucher durchs Dorf kutschiert. Und ja, das hat Ihnen sehr gut gefallen.
Ja. Was gehört zu Ihrer Tätigkeit? Also einerseits sind Sie im betreuten Wohnen und andererseits arbeiten Sie.
Vieles gehört zu meiner Tätigkeit. Ich beschreibe das mal so, ich mache alles außer direkt bedienen. Das heißt, aufbauen für Veranstaltungen, ich fahre mittags das Mittagessen, Bestellungen mache ich und kümmere mich um die Rikscha und ja, alles Mögliche.
Ja. Ja, wir müssen, glaube ich, noch genauer verstehen, warum die Kultur wichtig ist bei dem, was wir besprochen haben. Denn zunächst mal könnte man ja denken, die Existenz eines Ortes mit 2000 Einwohnern hängt von ganz anderen Sachen ab. Mobilität, gibt es einen Laden, gibt es eine Schule, gibt es einen Kindergarten, das sind alles wichtige Dinge. Und dann kann man auf den Gedanken kommen, ja, die Kultur ist vielleicht nicht so ganz wichtig. Und da können Sie jetzt, Frau Gottschalk, mal widersprechen.
Ja, wir haben hier im Dorf schon auch einzelne Leute, die einfach sich Gedanken gemacht haben, was kann man denn tun. Dazu gehört zum Beispiel die Daruper Landpartie. Das waren einzelne Leute, die sich zusammengetan haben, um zu sagen, wie kriegen wir denn mal ein bisschen Kultur hier nach Darup. Vorbild war das Dorf Worpswede. Das heißt,
das Künstlerdorf.
Das Künstlerdorf Worpswede, ja. Wir öffnen unsere Häuser und Gärten und stellen da einfach mal aus, was Daruper können, aber auch was andere mal geschaffen haben. Und haben das halt, ich sage jetzt mal, ich glaube vor 12 Jahren, ich weiß gar nicht genau, aber es läuft so lange, jedes Jahr im August an dem letzten Ferienwochenende. Und das ist ein echter Publikumsmagnet geworden. Da bricht das Dorf hier auseinander, weil von weit her Leute kommen, die daran interessiert sind. Natürlich auch Daruper, die gerne durch die geöffneten Häuser und Gärten gehen und sagen, ach, so sieht das hier aus. Das wusste ich ja noch gar nicht. Aber es kommt beides zusammen und es ist ein wunderbarer Treffpunkt.
Ja, ich komme immer wieder darauf, ne? Es geht um Treffen, genau. Es geht um Begegnung. Das ist beim Singen so, das ist beim Kaffeetrinken so, das ist beim Mittagessen so.
Und so ist auch mein Erzählcafé entstanden. Also es gibt, oder ich bin zufällig darauf gestoßen, dass durchaus ältere Leute auch was zu erzählen haben. Und als ich dann mal so ein paar Geschichten gehört habe, habe ich einfach mal gefragt, können wir uns denn nicht regelmäßig mal treffen und ihr erzählt und ich schreibe das einfach mal auf. Das ist nicht so ganz einfach, weil man nicht immer so zielgerichtet erzählt und weil ich natürlich auch kein Urdaruba bin und nicht verstehe, dass der X und der Y aus dem gleichen Haus kommen, aber verschiedene Vater, verschiedene Mutter und die dann auf dem anderen Hof und so halt. Das ist so eine typische Dorfstruktur, da brauche ich immer etwas länger. Aber es macht unheimlichen Spaß und ich habe schon ganz, ganz viel gelernt und auch ganz viel aufgeschrieben.
Aber warum schreiben Sie das auf?
Weil das einfach lebenswerte Geschichten sind. Es gibt so eine Geschichte zum Beispiel, jemand hat erzählt aus dem Krieg, mein Kommunionkleid war... wie heißt das denn, Fallschirmseide, da lag auf dem Feld, also irgendwo aus dem Flieger gefallen, ein Stück Fallschirmseide. Und was sollte ich denn anziehen? Dann hat meine Mutter daraus ein Kommunionkleid genäht. Dann bin ich damit in die Kirche gegangen, aber damit war das Kleid leider, das Leben des Kleides leider zu Ende. Denn das Weihwasser hat diese Fallschirmseide zerlöchert. Das heißt, nachmittags zum Kaffee trinken musste dann ein anderes Kleid her. Das sind doch nette Geschichten.
Ja, vor allem sind es Geschichten, wo das kleine Leben mit dem großen irgendwie zusammenhängt.
Genau, das ist es. Oder wir hatten einen Laster, der hier den Berg runtergerollt ist und dessen Bremsen versagt haben 1980 und der leider nichts anderes tun konnte, als in das erste Haus zu fahren, was im Weg stand. War eine große Katastrophe, das Haus war halb weg. Die Bewohnerin, die geschlafen hatte nachts, lag in ihrem Bett und schlief und neben ihr knallte plötzlich die Laterne von draußen ein. Und ich weiß nicht, was man so macht in so einem Moment. Ich möchte nicht in ihrer Haut gesteckt haben. Aber sie hat ihre Kassette, ihre Geldkassette und ihren Bademantel genommen und ist zur Nachbarin gelaufen. Da musste sie erst gesucht werden, auch wieder von den anderen Verwandten, die halt gucken wollten, was ist mit dem Haus und wo sind die Leute. Es sind alles Geschichten. Geschichten, die Lebendigkeit bringen. Und die muss man doch aufschreiben.
Ja, aber das Mitentscheidende scheint mir zu sein, dass Sie nicht jetzt in die Häuser gehen und einzelne Menschen befragen, sondern dass das im Rahmen eines Miteinanders in einem Erzählcafé geschieht. Frau Gottschalk, ein Punkt noch. Als Sie von dem Kunstwochenende erzählt haben, bei dem dann Ende August hier dieser Ort aus allen Nähten platzt, da haben Sie was Interessantes gesagt. Einzelne haben sich was überlegt, was man machen kann. Sagen Sie mal was zum Thema die Rolle von Einzelnen.
Oh, 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 das ist aber ein schwieriges Thema. Natürlich, ich muss eine Idee haben oder ich habe, jeder Mensch ist anders. Es gibt Menschen, die darauf warten, dass man sagt, komm, mach mal. Es gibt Menschen, die sagen, boah, das reizt mich jetzt, dass ich da irgendetwas tun kann. Und wenn ich das Glück habe, vielleicht auch, dass ich um mich herum vielleicht schon noch ein kleines Team scharren kann von Freunden, Bekannten, zufällig. Dann kann sich doch immer was entwickeln.
Ja, ich frage das nämlich auch deswegen. Und Frau Bunge, vielleicht helfen Sie da mal. Weil wahrscheinlich ein Dorf mit 2000 Einwohnern wird nicht 2000 Menschen aktivieren. Aber man braucht wahrscheinlich eine bestimmte kritische Masse von Leuten, die was machen.
Auf jeden Fall. Dadurch entstehen ja Aktivitäten. Ne? Und diese Aktivitäten bündeln wieder Leute. Und dann passiert auch was. Und dann lebt auch ein Ort.
Wie viele haben Sie, die was machen, die in irgendeiner Weise beteiligt sind?
Haben wir vorhin schon überlegt, also 20 Gruppen, Vereine.
Ach, 20, ich dachte jetzt 20 Menschen.
Nein, nein, Gruppen, Vereine mit Vorständen oder Gruppierungen, die da aktiv sind.
20 Vereine in einem Ort mit 2000 Einwohnern?
Ja.
Ja, Herr Kaiser, jetzt können Sie das mal als Staatssekretär abgleichen mit Situationen anderswo. Denn das ist doch etwas, wenn man die Frage stellt, warum gelingt das, etwas sehr Wesentliches.
Nein, ein wesentliches Merkmal des ländlichen Raums ist, dass wir ein überdurchschnittliches bürgerschaftliches Engagement haben und auch eine Vereinsstruktur, wo viel Initiative zusammenkommt. Das ist, glaube ich, für den ländlichen Raum in Nordrhein-Westfalen insgesamt kennzeichnend und das gibt auch Impetus nach vorne. Wir haben aber auch bei der Situation der dritten Orte das ist Ausgang bei uns von den Bibliotheken. In den Bibliotheken hat man die Erkenntnis gehabt, dass jemand kommt, ein Buch ausleiht und wieder geht und damit quasi eine Bibliothek wie eine Videothek zu verstehen ist. Da haben die Bibliotheken gesagt, das ist nicht das Zukunftsmodell.
Und deshalb sind Bibliotheken auch hingegangen und haben gesagt, heute ist eine Bibliothek vielmehr ein Ort der Begegnung, wo Leute hinkommen, wo sie sich austauschen, wo sie Sachen mitbringen, wo sie Sachen gemeinsam experimentieren und wo man nebenbei natürlich auch noch ein Buch ausleihen kann. Meistens geht das inzwischen automatisch. Das heißt, bei den Bibliotheken wird der Aspekt genommen, wir gehen hin und werden ein Bildungsort und ein Begegnungsort, wo man niedrigschwellig da ist, wo man zum Beispiel WLAN macht, wo es für viele Menschen, die zugewandert sind, Möglichkeiten gab und gibt, sich auszutauschen, vielleicht die Sprache zu lernen, wo es für Menschen, die älter sind, die nicht jeden Tag oder die nicht mehr eine Tageszeitung halten können, wo sie sich informieren können und vielleicht auch mit jemand anders austauschen können. Das war so eine der Ideen, wo man sagt, wir können Dinge zusammenbringen.
Ja, aber ich verstehe, auch wenn das jetzt ein ganz anderer Weg an einem anderen Ort ist, dass man sagt, unser alter Hof Schoppmann ist die Bibliothek. Ich verstehe das aber so, es geht immer auch um den konkreten Ort. Es geht nicht nur um die Menschen, die es machen, sondern man braucht einen Ort.
Ja, ein dritter Ort heißt, man hat einen Ort und dieser Ort kann auch nicht nur Veranstaltungsort sein. Dass man sagt, wir haben eine Festhalle, wo nebeneinander Dinge sind. Man merkt das ja gerade hier auch, dass Zusammenkunft da ist, dass Synergien da ist, dass Leute was miteinander machen. Die Vernetzungsidee ist auch immer da, dass man sagt, wie können verschiedene Gruppierungen, verschiedene Vereine, Initiativen miteinander Dinge weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, weil dann ein neuer Blick kommt und durch den neuen Blick wird auch der Blick nach vorne gerichtet. Und das ist das, was man hier sehen kann und was ich glaube, was ein Erfolgsrezept ist, um Bürgeraktivierung nach vorne zu treiben.
Also vielleicht ausgerechnet das, was am Anfang so kompliziert schien, dass man Akteure hat, bei denen man sagen kann, was haben die eigentlich miteinander zu tun? Naturschutz, soziale Arbeit und so weiter. Ja, ausgerechnet das kann ein Vorteil sein. Jetzt wollen wir mal zusammentragen, was sich an unserem Hörertelefon und bei den Mails getan hat im Kölner Funkhaus Michael Röhl.
Ja, Jürgen Wiebeke, die Frage, die ja über dieser Sendung steht, ist, wie kann ein Dorf belebt werden? Und da ist die Hörermeinung ziemlich eindeutig. Die Menschen müssen letztlich selbst bei sich anfangen und sich die Frage stellen, was kann der Einzelne auch tun? Und das kann manchmal was ganz Kleines sein. Es kann die Bank vor der Haustür sein, wie eine Hörerin zum Beispiel geschrieben hat. Es kann sein, dass man sich um die Nachbarschaftsverhältnisse kümmert. Es kann sein, dass man in diesem Miteinander auch Kreativität entwickelt, miteinander Dinge auch voranbringt. Es kann sein, dass man auf Eigeninitiative hin zum Beispiel eine Scheune umbaut für Konzerte, für Open-Air-Kino, wie wir das aus der Nähe von Trier gehört haben, heute Morgen hier von einem Hörer. Es kann sein, dass man selber solch ein Kulturzentrum in einem Nachbardorf aufbauen möchte. Also viele, viele unterschiedliche Initiativen, die immer damit beginnen, dass Menschen bei sich selber anfangen. Eine zweite Frage, die in der Sendung natürlich eine Rolle gespielt hat, wo ist der Dorfmittelpunkt? Wir haben aus Darup gehört, es kann durchaus mehrere solcher Mittelpunkte geben, neben dem alten Hof Schoppmann auch die Kirche. Und das führt dazu, dass doch einige Hörerinnen und Hörer angerufen haben und gesagt haben, anders als in der Stadt spielt die Kirche einfach nochmal eine sehr, sehr große Rolle auch im ländlichen Raum, eine aktive Kirchengemeinde, mit dem Hinweis aber auch darauf, dass da doch einiges auch runtergewirtschaftet wird, also dass möglicherweise da auch ein Vakuum entsteht, weil Kirche nicht mehr so viel Geld hat, um dieses aktive Vereinsleben auch aufrechtzuerhalten. Gerade die Jugend findet, so auch ein Hinweis unserer Hörer, in der Kirche, im Gemeindehaus als Treffpunkt immer noch einen Ort, wo man sich trifft, wo man miteinander vielleicht auch Dinge gestaltet. Ein zweites Stichwort, das ist die Bedeutung des Vereinslebens im ländlichen Raum. Die Feuerwehr spielt dabei eine zentrale Rolle, haben wir an der einen oder anderen Stelle gehört. Der Fußball spielt eine Rolle und da auch die Forderung damit verbunden, dass das Vereinsleben doch wesentlich stärker auch nochmal von staatlicher Seite aus gefördert werden müsste, weil dieses Vereinsleben auch für die Lebendigkeit auch des ländlichen Raumes steht. Und vielleicht eine allerletzte Meldung oder ein allerletzter Hinweis, der all das, was wir bisher gehört haben, in Frage stellt, nämlich der Hinweis auf die Mobilitätsfrage. Wenn Anbindung über Bus und Bahn nicht vorhanden ist, so habe ich an einer oder anderen Stelle auch gelesen heute Morgen, dann wird die Belebung des ländlichen Raumes schwierig, weil Menschen einfach eher wegziehen, als sie sich dort ansiedeln. So viel aus Köln.
Ja, vielen Dank, Michael Röhl. Die letzte Frage zuerst. Wer sagt was zur Mobilität in Darup? Alle tauchen ab. Das heißt, die Antwort ist schwierig, Herr Althoff.
Ja, die Antwort ist sicherlich nicht ganz einfach, aber wir haben es ja eben schon mal gehört, dass wir hier ein Velotaxi, also eine E-Rikscha installiert haben, um diese vielleicht mit ein bisschen Enthusiasmus nach vorne zu bringen und eine Ergänzung zum ÖPNV zu sein. Also Menschen, die gehandicapt sind, die Möglichkeit zu bieten, vielleicht mal einfach von zu Hause aus zum Bus zu kommen. Weil für viele Menschen sind 200 Meter Straße einfach zu weit. Die Einschränkungen sind zu groß, als dass sie diese Strecke überwinden könnten. Und darüber machen wir uns hier gemeinsam Gedanken. Und das macht auch Spaß, wenn man gemeinsam Ideen entwickelt. Und vielleicht.
Ja, aber mit Verlaub, Sie reden jetzt innerortlich über Mobilität. Aber wenn ich mich erinnere, wie bin ich hierher gekommen? Wie hieß der Bahnhof? Nottuln-Appelhülsen. Und von da aus sind es dann bis hierhin, ich glaube, 8 Kilometer.
Ja, ich glaube sogar noch ein paar mehr. No, das ist natürlich dann der Punkt, dass man das, was man macht, mit anderen vernetzt. Und das heißt also, der ÖPNV muss halt eben bereit sein, auch neue Wege zu gehen. Ich glaube, dass es in Teilen ist, aber dass auch wir in den ländlichen Regionen unseren Beitrag leisten müssten. Und dann können wir auch die letzten 100 Meter durchaus mal überwinden.
So, dann das Stichwort Vereinsleben. Und Herr Wermert, weil Sie ja bei der Gemeinde arbeiten, als es um die Fragestellung ging, kann das staatlich gefördert werden? Da haben Sie genickt.
Also man kann das fördern. Wir fahren bei uns im Hause eine Politik, wo wir sagen, wir versuchen nicht nur, ich sag mal, Verbalvereinsleben und ehrenamtliches Engagement zu fördern, sondern wir machen ganz viel intensive Hilfe bei Vereinen und Verbänden. Und das wird sicherlich auch noch weiter in der Zukunft passieren.
Ja, aber sagen Sie das mal an einem konkreten Beispiel. Wo kann die Gemeinde helfen, dass es einem Verein gut geht?
Wir machen sehr viel Beratung, das ist auch gerade bei dem Bereich, den ich mache. Wir helfen also den Ehrenamtlichen zu kommunizieren. Wir helfen bei den Vereinsstrukturen, bei den Problemen, die auftauchen untereinander. Wir bringen die Akteure zusammen, das machen wir ganz häufig. Wir hatten letzte Woche 150 Franzosen hier aus dem Komitee für Städtepartnerschaft. Und was liegt näher, als wenn ich den Heimatverein aus Darup mit einer Aufgabe einbinde, ich sag mal so, ein tolles Fest und eine Veraktion hinzubekommen, wo alle miteinander kommunizieren und Dorfgemeinschaft leben.
Ich bin mir ziemlich sicher, manche werden sich gefragt haben, wieso haben die 20 Vereine und bei uns zu Hause schwächeln die Vereine und wenn da jemand, wenn ein Schriftführer gesucht wird oder ein Kassenwart, dann wird das ganz eng. Herr Spick, ich glaube, Sie sind da der Richtige, um das zu beantworten.
Also ich glaube, das Thema Vorstandsposten zu besetzen, das ist auch hier kein Selbstläufer mehr. Also da ist der Bundestrend natürlich auch in Darup angekommen, dass es schon schwierig ist, gerade erste Vorsitzende zu finden, den zweiten und den restlichen geschäftsführenden Vorstand zu besetzen. Das ist immer noch, aber so in der ersten Reihe stehen, das ist nicht mehr so modern. Auf der anderen Seite zeigt das aber auch, dass da wirklich mehr Teamarbeit entstanden ist. Also die Zeiten, wo ein großer Vorsprecher und Vorturner, der das Heft in der Hand hat und alleine bestimmt, die sind zum Glück vorbei. Man muss dann eben aus dieser Situation das Beste machen und auch die Vorstandsarbeit auf Teamarbeit etwas umstellen. Das funktioniert nach meiner Beobachtung hier nicht nur im Heimatverein ganz gut, sondern eben auch in den klassischen Vereinen, ob das Sportvereine sind, Kulturvereine sind. Die Landpartie ist angesprochen worden, die da sehr viel im Team macht.
Die Landpartie, das war das Kunstwochenende.
Das war das Kunstwochenende. Also das ist schon angekommen, das funktioniert auch ganz gut. Aber bei 2000 Leuten, Sie haben vorhin gesagt, Frau Bunge gefragt, wie viel sind aktiv? Es sind bei 20 Vereinen, wenn Sie da die klassischen Vorstände plus Abteilungsleiter, will ich es jetzt nicht direkt nennen, aber plus die einzelnen Verantwortlichen für Teilbereiche nehmen, kommen Sie ja schon gut locker auf 150, 200 Leute.
Das reicht, um einen Ort zu bespielen.
Ja, aber dann, wenn Sie so viel machen im Ort, kommen Sie auch schnell an das Problem, dass wenn Sie noch wieder aktiv suchen, die haben alle schon Jobs.
Ja, das muss man hinzufügen. Das habe ich mir nämlich auch beim ersten Besuch mitgenommen. Darup hat einen Jahreskalender und es ist schwierig, Doppelbelegungen zu vermeiden, einfach weil hier so viel los ist. Herr Kaiser, wenn Sie das nochmal vergleichen, Sie haben ja gesagt, das Land hat jetzt diesen Wettbewerb ausgerufen, Sie haben 150 Orte, die sich beworben haben, um da gefördert zu werden. Haben die alle gemeinsam, dass sie auch eben diese blühenden Vereinsstrukturen mit vereinzelten Schwächeanfällen haben?
Das wissen wir nicht, ich glaube nicht. Deshalb haben wir es auch offen gelassen. Das heißt, einmal ist natürlich für uns ein Förderhintergrund, dass wir sagen, wir wollen solche Strukturen, die ehrenamtlich getragen sind, unterstützen und daraus Konzepte machen und es umsetzen. Wir wissen aber auch, dass teilweise eben andere Player unterwegs sind, dass zum Beispiel eine Gemeinde oder eine Stadtverwaltung ein solches Projekt beantragt hat. Das heißt also, da wird es anders gemacht. Für uns ist nur immer wichtig, es müssen mehrere etwas zusammen machen. Es ist kein Solitär unterwegs, weil das kann man ja hier lernen, ob das letztlich die Gemeindeverwaltung oder die Stadtverwaltung zusammen mit einem Verein ist, dass man da zusammenkommt. Und wenn auch, Sie haben das eben so schön gesagt, wenn unerwartet Gruppen zusammengeführt werden oder sich zusammenfinden und sagen, lass uns mal gemeinsam überlegen, was können wir machen, das löst ja eine unheimliche Kreativität auf. Und das ist eigentlich unsere Hoffnung, dass man sagt, dadurch, dass Unerwartetes zusammenkommt, dadurch, dass Dinge, die früher vielleicht nebeneinander gearbeitet haben, was weiß ich, kulturelle Bildung, Büchereiwesen und vielleicht der Heimatverein, und dass man plötzlich sagt, wir machen mal was gemeinsam, das ist eigentlich das, wo ich glaube, das wird initial sein, dass man nach vorne kommt.
Jetzt haben Sie von Playern gesprochen und es ist ja die Frage gestellt worden, was ist eigentlich mit dem klassischen Player, nämlich mit der Kirche. Haben wir jetzt nicht explizit mit in der Runde vertreten, aber spielt, glaube ich, bei Ihren Aktivitäten im Ort immer noch eine große Rolle, Frau Bunge.
Auf jeden Fall. Ich leite eine katholische Kindertageseinrichtung. Da gehört das natürlich zu unserem Hauptthema.
Mhm. Und was ist jetzt mit den Jugendlichen? Denn auch das ist angesprochen worden. Und das ist, glaube ich, das erste Krisenphänomen, was anderswo beschrieben wird. Die Vereine, die vergreisen, weil die jungen Leute nicht mehr wollen.
Genau, also da haben wir auch eine aktive Jugendschaft hier am Ort. Ein Beispiel bei uns aus der Einrichtung: 2013 gab es die 72-Stunden-Aktion. Da hat die Landjugend sich bereit erklärt, unser Außengelände naturnah zu gestalten. Und die waren auch mit 60 Leuten vor Ort.
72-Stunden-Aktion, ist das so marathonähnlich?
Ja, es geht donnerstags abends los. Da gibt es die Informationen, was wird gemacht. Und dann geht das über den Freitag, über den Samstag bis sonntagsabends spät.
Und 60 Jugendliche alleine aus dem Ort machen mit?
Genau.
Warum tun die das?
Das ist eine gute Frage, aber da sind wir wieder mit bei dem Engagement, Spaß zu haben, in der Gruppe was zu bewirken und auch nachher ein Ergebnis zu sehen.
Und wahrscheinlich müsste dann am Ende, wenn ich das hier richtig in Darup alles verstanden habe, Herr Heidbüchel, gesungen und gegessen werden.
Ja, das wäre am besten, ne? Nur singen, ne?
Das machen Sie wahrscheinlich gleich. Ich weiß nicht, ob Sie die Gitarre mit haben. Jedenfalls haben wir ein paar Eindrücke sammeln können aus Darup zu der Fragestellung, was ist es eigentlich, was Dörfer oder kleine Orte aktiv macht? Worauf sind sie angewiesen? Und mit diesen Eindrücken verabschieden wir uns dann auch aus Darup, die Länderzeit. Heute aus dem Münsterland, am Fuße der Baumberge, da, wo es ein bisschen hügeliger ist. Ich hoffe, wir haben gesehen, woran es hängt, dass Dinge gelingen. Und mit solchen Gelingensgeschichten wollten wir dann auch zeigen, wie es gehen kann. Die Länderzeit also. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich. Besten Dank fürs Zuhören.